Frage an euch, Frage an dich. Was bist du bereit für ein neues Handy auszugeben? Ja, jetzt kommt nichts, das war mir klar, dass ihr jetzt nicht einfach sagt, so, oder welches Handy soll das sein? Oder die nächste Frage für dein Hobby, was setzt du dafür ein? Vielleicht müsste ich anders fragen, was hast du für ein Hobby? Da, keiner ein Hobby, bei meiner Frau weiß ich das. Die näht oder die hängt an der Nadel sozusagen. Oder lässt sich von Dealern Stoff mitbringen, sogar aus den Staaten. Aber bei euch, Hobbys, je nachdem, was für ein Hobby das ist, kann das ganz schön ins Geld gehen. Der eine sammelt Briefmarken, ist zwar momentan out, aber da kriegst du nichts mehr Gescheites für. Aber so ein richtiges Hobby, Oldtimer sammeln, tolles Hobby. Aber man braucht ein bisschen Kleingeld. Oder wie sieht es aus? Was bist du bereit einzusetzen, wenn es ums nächste Auto geht? Ist das dann vom Bankkonto abhängig, von den Wünschen abhängig, von dem Angebot? Was sind wir bereit, da einzusetzen? Johannes, ich bin dir dankbar für so ein paar Linien, die du schon gezogen hast, was Kosten anbelangt. Ich möchte mal an eure Kosten sozusagen ran. Und wir können ja noch einen Schritt weitergehen, weil das kommt jedes Jahr bei ganz vielen Leuten wieder. Urlaub. Was sind wir bereit für einen Urlaub einzusetzen? Zu sagen, das ist mir egal, was das kostet, ich will hier nur raus. Oder ich habe mein Wunschland, da will ich hin. Und dann muss das sein. Und wenn das dann zur Haupturlaubszeit ist, ja, dann kostet das halt ein paar Euro mehr. Oder der andere sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann gar nicht. Ich habe gar keine Option. Also meine finanzielle Decke ist sehr dünn. Tja, und jetzt das Thema, was wir vor Augen haben, Jesus nachfolgen. Was darf denn das kosten? Wo sieht es denn da aus? Was sind wir bereit dafür einzusetzen? Und damit meine ich nicht die Kollekte am Ausgang des Gottesdienstes. Weil dann hat ja manchmal schon mal jemand vielleicht auch berechtigterweise gesagt, dann sollte man das vielleicht vor der Predigt einsammeln. Je nachdem, wie die ausfällt, wird das immer weniger. Nein, es geht um mehr als um euer Portemonnaie. Es geht um mehr als eure Wertpapiere oder euer Bankguthaben, wenn es denn eins gibt. Es gibt ja mittlerweile sogar Negativzinsen. Also, ne? Nein, all das meine ich nicht, sondern wie viel Zeit, Kraft, Energie, Kreativität, Bequemlichkeit sind wir bereit einzusetzen? Sind wir bereit für Jesus einzusetzen? Das hört sich immer ganz fromm an, aber da, wo es denn darum in die Praxis geht, zu sagen, jetzt im Namen Jesu in den Garten zu gehen, bringe ich doch mit Jesus nicht in Verbindung. Hey, anderen Leuten was zu erzählen, vielleicht eher, aber zu sagen, was mache ich? Jesus nachfolgen, was darf es kosten? Oder um es mit Johannes zu sagen, wo verläuft deine rote Linie? Wo ist das jetzt? Wo kratzt es vielleicht schon bei dir dran? Und du sagst, Mensch, das ist ein Thema. Man, gut, dass der da vorne nicht hier sehen kann, was bei mir hier gerade so im Display abläuft. Jesus hat Worte für uns und mich würde es ja reizen. Ich weiß ja, ob irgendjemand von euch, ihr wisst das ja immer schon mindestens eine Woche im Voraus, sogar noch viel länger, ob ihr da irgendetwas mit verbunden habt, eine Frage oder ein Aha-Erlebnis. Es wäre schön, wenn wir so etwas einüben könnten und wenn das Normalität ist, wenn ihr sagt, Mensch, ja, das war in der Woche dazu. Oder die Frage habe ich, bringt sowas mit? Es ist nicht nur im Bibelgesprächskreis Platz dafür. Ich wünsche mir das auch, dass wir im Gottesdienst Platz für so etwas haben. Weil dann wird Gottes Wort lebendig. Dann hat es eine Bedeutung über einen Sonntag hinaus, beziehungsweise schon vor dem Sonntag. Also, Jesus nachfolgen, was darf es kosten? Was bist du bereit einzusetzen? Wie bist du da unterwegs? Hören wir auf Jesu Worte und reiben uns hoffentlich ein bisschen dran. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Geht's euch noch gut? Also das ist so einer der Stellen. A, ich habe da noch nie drüber gepredigt. B, das löst Grummeln aus. Man muss natürlich immer in den Gesamtzusammenhang reingucken. Das ist man als geübter Bibelleser, ist einem klar, gehört dazu. Jesus hat im Kapitel 10, aus dem diese Verse sind, seine Jünger berufen, seinen Zwölferkreis. Er hat sie mit einem Auftrag losgeschickt, Gottes Reich anzukündigen. Das ist angebrochen. Durch Jesus, jetzt passiert etwas. Und Menschen zu heilen, sozusagen als Beglaubigung, dass hier Kraft, Dynamik dahinter steckt. Und er hat noch etwas anderes getan. Er hat sie darauf hingewiesen, all das passiert nicht ohne Gegenwind. All das passiert nicht ohne Ablehnung. All das passiert nicht ohne Feindschaft, ohne Verfolgung. All das. Und gleichzeitig hat er sie auch ermutigt, trotzdem klare Kante zu zeigen, trotzdem klar zu zeigen, wir sind hier unterwegs im Namen Jesu und wir machen weiter. Und wenn man sich das anguckt, direkt vor und hinter diesen Versen, die ich gelesen habe, zum einen steht direkt davor, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich auch mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel nicht kennen. Stelle ich mir schrecklich vor Gott zu stehen und Jesus sagt, kenne ich nicht. Den Typen, egal was der gemacht hat, ich kenne ihn nicht. Tschüss, du kannst gehen. Und hinterher, als Rückendeckung, als Mutmacher, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Aber was ist jetzt mit dem, was dazwischen steht? Geht uns das leicht runter? Oder so wie es ein lieber Ältester gesagt hat, wie so eine Rolle Stacheldraht? Das verhakt sich in mir. Deckt sich dies aber nicht auch mit einigen, zum Teil sehr schmerzhaften Erfahrungen von euch? Gucken wir einmal rein. Ich möchte das so ein bisschen versuchen durchzubuchstabieren. Das erste ist für mich so eine notwendige Enttäuschung. Wenn man sich umhört, alle sehnt sich nach Frieden. Alle Welt will eigentlich nur Frieden. Zumindest schreibt man sich das auf die Fahnen, legt das in die Auslage. Man beteuert den Friedenswillen. Und dann kommt Jesus und sagt, nee, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu stiften. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ui. Oder den Frieden zu senden. Wie kommen wir damit klar? Unser Bild von Jesus, ist das vielleicht ein ganz anderes? Ganz anderes, als es mir hier in diesen Versen begegnet? In der Weihnachtsgeschichte Frieden auf Erden. Hört sich toll an, das ist ein Schlagwort, damit kannst du antreten. Frieden auf Erden, natürlich, Frieden in den Familien, Frieden mit mir selber, all das, ja. Oder in der Bergpredigt, selig sind die Frieden stiften. Hat Jesus auch gesagt, wieso dann ein Schwert? Das kann doch nicht angehen. Jesus redet davon, ich werde und werde das Schwert bringen. Also nichts mehr mit Schwerter zu Flugscharen und anderem Kriegsgerät. Doch wieder das Schwert rausnehmen, wie ein Petrus im Garten Gethsemane, zuschlagen, eine Kampftruppe bilden als Christen. Aber vielleicht müssen wir es hören mit den Ohren der Jünger damals. Was haben sie denn erwartet? Sie haben erwartet, es kommt der Messias. Es kommt der von Gott geschickte Retter und der ja, der bringt den Frieden. Vielleicht räumt er erstmal mit den Römern auf, aber das ist eigentlich das, was man sich wünschte, eine Zeit des Friedens. Gottes Reich auf Erden errichten, eine Zeit des Friedens. Und Jesus sagt, Pustekuchen, nix mit Frieden. Jesus spricht vom Schwert. Er weiß genau, selbst er wird schon anecken. Anecken mit dem, was er bringt. Anecken bei den Frommen und bei den anderen zum Teil auch, aber gerade bei den Frommen. Sie haben ein Bild von ihm, sie haben eine Vorstellung von ihm und so muss es laufen. Wie sind unsere Vorstellungen von Jesus? Wie muss es bei uns laufen? Wie muss es in deinem Alltag laufen mit Jesus? Muss er zu dir passen oder du zu ihm? Jesus nachfolgen ist so das Oberthema. Ja, folgt er dir oder du ihm? In welche Richtung geht hier das Ganze? Und dann spricht Jesus vom Schwert, weil eben halt auch manche seiner Jünger das Leben verlieren werden. Das ist eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Damals nicht und heute nicht, nur weil wir das hier relativ friedlich haben. Nur nehmt die richtigen Themen, dann ecken auch wir hier in Deutschland an. Bringt es rein in die Schulen, die richtigen Themen. Ich habe noch meine Tochter im Ohr auf dem Gym, Thema Homosexualität, sie bezog Stellung und kriegte Prügel von der ganzen Klasse. Es geht ganz schnell. Nehmt die richtigen Themen. Und es gibt da viele von Themen, womit man anecken kann. Und Jesus sagt, genau das wird passieren. Da, wo Menschen klare Kante zeigen, wo Menschen klar sagen, ich folge Jesus nach. Jesus spielt mit offenen Karten. Das ist eben halt nicht Risiken und Nebenwirkungen irgendwo in einer Fußnote oder man hört schon gar nicht mehr richtig hin. Wer Jesus nachfolgt, der erntet Repressalien. Wer sich das auf die Fahne schreibt, auf ein T-Shirt, auf ein Käppi, wie auch immer, der erntet Ablehnung, vielleicht ein spöttisches Lächeln, Hass und in manchen Ländern Tod. All das passiert. Und trotzdem ist es von Jesus kein Aufruf zum Dschihad. Kein Aufruf zum Heiligen Krieg, kein Aufruf zu einem Kreuzzug oder so etwas. Kein Aufruf dazu, Gott will es so. Nein, all das nicht. Ein fremder Jesus, auch wenn uns das so fremd erscheint, dann ist es vielleicht auch deswegen, weil wir uns eingerichtet haben. Weil wir unsere Vorstellung haben. Weil wir bestimmen, was Jünger sein bedeutet. Dass wir bestimmen, wie sieht meine Nachfolge Jesus hinterher aus. Und dann will ich vielleicht das eine oder andere gar nicht mehr. Dann habe ich mich eingerichtet, dann bleibe ich bei dem. Und alles andere, da redet mir bitteschön keiner rein. Und zwar nicht einmal Jesus selber. Und genau da hinein funkt dieser Text bei mir. Das heißt, wo muss Jesus dich enttäuschen? Und enttäuschen im besten Sinne des Wortes. Enttäuschen heißt ja auch eine Täuschung aufheben. Das heißt, ein falsches Bild korrigieren. Etwas, was wir uns zusammengezimmert und zusammengebastelt haben. Wo wir eben halt meinen, das ist einfach nur Kuschelchristentum. Jesus sagt, nein, das ist ein scharfes Schwert, das Evangelium. Es trennt. Es trennt wirklich Menschen. Wo ist die Eindeutigkeit, die Schärfe im Bild gesprochen, deines Glaubens geblieben? Wo bist du bereit, klar Stellung zu beziehen? Und wo nimmst du es im Kauf, auch mal anzuecken? Dass Leute nicht einfach sagen, toll, kuschelig dieser Mensch, angenehm, sondern da sagt jemand und der lässt sich nicht davon abbringen. Und es geht nicht nur jetzt um unsere Meinung zu bestimmten Themen, ich habe das ja mit dem Impfen auch schon genannt, sondern es geht um das Evangelium. Es geht um die wichtigste Botschaft dieser Welt, das haben wir schon so oft gehört. Aber genau darum geht es, den Menschen zu sagen, Gott liebt dich. Wo passiert das? In welcher Religion passiert das? Wenn nicht wir, wer sonst könnte das sagen? Es geht um die gute Nachricht, es geht um Gott selber, um seine Liebe. Und das in aller Klarheit. Aber das ist eben halt nicht Schwamm drüber, sondern das ist auch deutlich. Jesus bringt den Frieden mit Gott. Da habe ich es doch wieder drin. Jesus bringt den Frieden mit Gott, das ist doch das Eigentliche. aber nicht ohne auch diese Schärfe mit reinzubringen. Jesus bringt Frieden und erntet Ablehnung der frommen Menschen. Das heißt, wir dürfen diesen Frieden weitertragen und wir erleben es trotzdem. Du wirst lächerlich gemacht, du wirst abgelehnt, du wirst verspottet, all das. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir uns auf Nebenschauplätze begeben. Also, Kosten. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? So wie Jesus? Wir haben es davon gesungen. Danke dir, Christina. Du hast uns da toll mit reingenommen. Sind wir bereit, Kosten zu übernehmen? Kosten zu tragen? Und nicht nur, es geht nicht nur um Enttäuschung, es geht um schmerzhafte Konsequenzen. Jesus' Absicht war nicht, Unfrieden zu bringen, aber Jesus wusste genau, da wo ich auftrete, wird es ja zur Spannung kommen. Da werden sich Leute positionieren müssen. Da wird es einen dafür und da wird es einen dagegen geben. Es wird auch eine zeitweise Mitläufer geben und die dann an irgendeiner Stelle aussteigen und sagen, bis hierher und nicht weiter, hier ist meine rote Linie, hier will ich nicht. All das war Konsequenz, Folge und bis heute geht das genau in dieser Richtung weiter. Also, ich sehe das in zweierlei Richtungen und zwar einmal ein Riss durch Ehe und Familie, hat Jesus damals gesagt schon. Weil die Liebe Gottes oder die gute Nachricht eben halt nicht von allen angenommen wird. Da passiert es, ein Ehepartner ist Christ und der andere nicht. Der eine, der sitzt im Gottesdienst, hier oder woanders, der andere nicht. Noch spannender ist es da, wo Menschen aus einer Ehe heraus, einer Familie, einer entscheidet sich für ein Leben mit Jesus und der Rest der Familie. Bei uns ist es noch relativ harmlos. In anderen Ländern bedeutet es Verstoßung. Das ist nicht mehr mein Sohn, das ist nicht mehr meine Tochter. Der oder die gehört nicht mehr dazu und das geht bis ins Lebensgefährliche hinein. Es bedeutet nicht immer Ablehnung. Oft ist auch ein großer Spielraum da oder eine große Freiheit, aber es erzeugt Spannung. Warum? Ganz einfach, weil die wichtigste Grundlage des Lebens eben nicht die gemeinsame ist. Das Fundament, auf dem man aufbaut. Es ziehen nicht beide sozusagen am gleichen Joch, wie man das schön sagt. Oft genug führt es dazu, dass sich auch Menschen wieder zurückziehen. Das habe ich bis in die eigene Familie hinein erlebt, wo dann ein Bruder aus Gemeinde und dem Ganzen sich wieder abgewendet hat. Passiert. Es ist nicht immer so, dass der Christ den Nichtchristen sozusagen so langsam aber sicher mit heranführt. Das wünschen wir uns, da beten wir für. Das finde ich auch gut und wichtig. Und trotzdem ist es kein Automatismus, kein Garantieschein, dass genau das passiert. Und Jesus sagt, nein, es geht quer durch unsere Familien, quer durch unsere Ehen. Es passiert. Selbst da, wo vielleicht manchmal am Anfang jemand Feuer und Flamme gewesen ist, manches Feuer verlischt oder es rußt nur noch. Und Jesus, der hat es in seiner eigenen Familie auch erlebt, Ablehnung. Jesus wusste, wovon er hier redet. Das war nicht einfach nur so. Und zum anderen weist Jesus auch darauf hin, dass wir vor die Wahl gestellt werden. Also das heißt, es geht wirklich um Widerstand, es geht um Entzweiungen, um Feindschaft. Mein Rechner, als ich Entzweiung mir aufschrieb, sagte, das Wort kenne ich nicht, ich kann das nicht verbessern. Entzweiung, wo etwas auseinandergerissen, entzwei kaputt geht. Was sollen wir machen, was sollen Menschen machen, wenn da jemand vor die Wahl gestellt wird? Entweder ich oder Jesus. Wie sieht da die Entscheidung aus? Ich kann es leicht sagen. Ich brauche mich nicht zu entscheiden zwischen meiner Frau und Jesus. Aber andere, entweder oder. Und Paulus hat dazu Stellung genommen, aber auf eine andere Art und Weise. Im 1. Korintherbrief, er hat gesagt, das ist kein Freibrief für Trennungen, dass sich der Christ vom Nichtchristen trennt. Er sagt, nein, wenn sich der Nichtchrist, wenn er bei dir bleiben will, dann bleib bitte schön in dieser Ehe. Und das ist herausfordernd. Das ist nicht einfach mal so. Jesus wollte keine Entzweiung, keine Trennung, keine Spannung in die Häuser reinbringen. Nur er wusste auch, wenn Menschen seinem Weg folgen, dann ist es unvermeidlich, dass so etwas passiert. Nicht ein Muss, aber ein Kann. Und an manchen Stellen ein Wert. Der Preis für die Jüngerschaft ist die Erfahrung von Spannung, von Streit, von Entfremdung in der eigenen Familie. Und das ist schwer genug. Wer aus Rücksicht auf Menschen seine Beziehung zu Christus aufgibt, kann nicht sein Jünger sein. Der ist meiner nicht wert, meiner nicht würdig. Der kann nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Leute, ihr guckt immer noch nach vorne, ihr hört immer noch zu, aber in mir rebelliert es, zu sagen, so, vor diese Entscheidung gestellt, dann zu sagen, ja, der steht da vorne und sagt, dann kannst du nicht. Dann kannst du nicht Jünger sein. Nee, das habe ich mir nicht ausgesucht. Jesus. Und das bringt etwas auf den Punkt, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Damals und heute genauso. Das ist ein Stolperstein. Daran entscheidet sich das. Jesus bringt Unruhe. Jesus fordert zur Entscheidung. Jesus fordert zur Positionierung auf. Und zwar immer wieder aufs Neue. Das habe ich nicht einmal ein Jahr und das hält und trägt. Ich brauche immer wieder das. Bestehendes, Gewohntes wird in Frage gestellt. Und Mainstream, ich wage mal zu behaupten, für Jesus gibt es das Wort nicht. Was alle denken, ist richtig. Jesus fordert dich heraus und fragt, du, die Frage, die ich eben schon hatte, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Hältst du das durch? Bist du dabei? Bleibst du dabei? Und ein letztes kam da auch noch zum Tragen, und zwar klare Prioritäten. Jesus zeigt drei klare Prioritäten auf, die das mit sich bringt. Wer mit mir leben will, ich hatte ja schon eine Predigt drüber gehalten, über die Risiken und Nebenwirkungen, wo jemand ganz begeistert ist, ich will dir nachfolgen, egal wo du hingehst. Und Jesus sagt im Moment, nicht ganz so schnell, mein Freund, wir müssen uns mal drüber unterhalten. Du hast keinen blassen Schimmer, auf was du dich einlässt. Ich habe kein Zuhause, ich bin unterwegs. Willst du das wirklich? Und einen anderen, den Jesus einlädt und ja, lass die Toten ihre Toten begraben. Pietätlos, rücksichtslos. Jesus fragt dich danach, wem gilt deine erste Liebe? Wenn es etwas gibt, das du mehr liebst als mich, dann bist du nicht wert, mein Jünger zu sein. Schlucken wir das? An wen denkt ihr gerade? Sortiert ihr gerade eine Reihenfolge neu? Und er sagt, nö, ist klar, logisch, machen wir. Doch die ganze Zeit schon. Nicht America first, sondern Jesus first. Und zwar immer. In allen Bereichen, ohne Ausnahme. Jesus will die Nummer eins sein und bleiben. Er erhebt den alleinigen Anspruch auf diese Position. Und das finde ich schon, es ist sehr, sehr deutlich. Was ist der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens? Das Zentrum, der Kern, die Basis für deine Entscheidung, ist das wirklich Jesus? Oder nur am Sonntag? Nur im Gottesdienst? Nur, wenn es mir gut geht? Nur, wenn es mir passt? Ich könnte eine Menge Nurs aufzählen. Ich glaube, dass diese Frage, auch die Frage, ist, die Jesus einem Petrus in seelsorglicher Form nach Ostern gestellt hat. Hast du mich lieb? Hast du mich lieber? Ein Petrus, der ins Weinen kommt, bei dem die Tränen alles andere wegschwemmen und der zu einem Ja kommt. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie schnell schleicht sich Konkurrenz ein? Hobbys, die wichtiger sind. Sport, der vorne ansteht. Bequemlichkeit, die inneren Schweinehunde, die auf mir sitzen. Oder Leidensscheu. Ich habe keine Lust auf das Ganze. Wenn ich das sage, was ich denke, dann weiß ich genau, was das auslösen wird. Habe ich keinen Bock drauf. Jesus fordert ein klares Bekenntnis. Liebst du mich mehr als alles andere? Stoff zum Nachdenken. Aber Jesus fragt noch mehr. Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen und mir zu folgen? Was Jesus deutlich machen will, jeder von uns hat sein Kreuz. Habe ich ja auch schon drüber gepredigt. Also ein sehr individuelles Kreuz. Das bedeutet für jeden von uns etwas anderes. Nicht sein Kreuz, also Jesu Kreuz, sondern unseren Balken auf die Schulter zu nehmen. Das, was drückt und zwickt, das, was mir quer steht obendrauf. Persönliche Konsequenzen zu tragen, weil du mit Jesus unterwegs bist, weil du ihm hinterhergehen willst. Und nicht zu vergleichen, der oder der. Nicht frei nach dem Motto, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Nein, aber jeder hat sein Kreuz zu tragen. Bist du bereit, dieses Kreuz anzunehmen, aufzunehmen und Jesus hinterher zu tragen? Da ist Bewegung drin, da ist Dynamik drin und da ist Schmerz drin. Christsein ist nicht nur Sonnenschein. So sehr ich das heute genießen werde und auf jeden Fall auch raus will, aber das gehört auch mit dazu. Bist du bereit dazu? Dieser zweite Teil ist eben, und dieser Frage ist ebenso wichtig, bist du bereit, Jesus zu folgen? Wohin er will, nicht wohin du gerne willst. Bei Ausflugszielen, da kann man immer prima drüber unterhalten. Fahren wir heute dahin, Stader Sand oder na, irgendwohin, Apfelhof oder. Toll, können wir drüber reden. Kann man eine gemeinsame Entscheidung finden. Aber hier geht es nur darum, Jesus zu folgen. Und das heißt, ich muss offen sein dafür. Ich muss fragen, hast du ihn noch im Blick? Oder bist du schon längst verloren? Anschluss verloren? Weg ist er. Wo muss ich hin? Wir haben es mit unserer Enkeltochter hier in Stade schon gehabt. Die war uns voraus. Und Eltern und wir dachten, ja, wo ist sie denn abgeblieben? Jetzt müssen wir ein Fahrrad besorgen und sie war mit dem Fahrrad unterwegs. Und jetzt kam mir, Oma und Opa, Mama, ich wusste doch, wo ich hin musste. Sie stand mit dem Fahrrad vor der Haustür. Da ist es einfach. Aber wissen wir, wo Jesus mit uns hin will? Dann dürfen wir ihm nachfolgen. Da steht nichts von Überholspur. Nicht links, nicht rechts. Also, hinterher. Und Jesus fragt dich auch noch ein drittes. Bist du bereit, dein Leben um meinetwillen zu verlieren oder versuchst du, überall dein Leben selber in der Hand zu behalten, zu gestalten, nach Erfüllung zu suchen, zu sagen, ich weiß selber, was für mich gut ist und das verfolge ich mit allem Nachdruck und da lasse ich mir von keinem, nicht einmal von dir reinreden. Ich weiß nicht, ob euch Jim Elliot ein Begriff ist, ein amerikanischer Missionar, der hat ein, ich finde, sehr herausfordernden Satz gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Etwas tricky. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann. Das ist mein Leben, ich kann es nicht behalten. Letzte Hemd hat keine Taschen. Um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ewiges Leben. Vielleicht würden wir sagen, ja, ich habe aber lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Bei dem Leben hier kann ich mir was vorstellen. Ich kann es gestalten. Ich kann umräumen. Ich kann platzieren, wo ich was will. Aber ich lasse mir nicht von Gott reinreden. Und ich weiß ja noch gar nicht, wie sieht denn das ewige Leben aus? Hier kann ich Erfahrungswerte sammeln. Kann ich sagen, das ist toll oder das ist toll und das war nicht so toll und das vermeide ich. Aber ewiges Leben... Ich lese in der Bibel davon, ja, aber ewiges Leben? Ich habe nur die Ahnung, es ist schön, meine Zukunft ist himmlisch, ja. Aber ne, wir sind immer gewohnt, so erfahrungsorientiert. Wo ist es denn? Zum ewigen Leben gehört auch das Sterben. Und zwar das Sterben wirklich des Egoismus, das Sterben der Angst, das ich könnte ja zu kurz kommen, wenn ich mich auf Jesus einlasse, wenn ich ihm nachfolge. So ein bisschen möchte ich doch in der Hand behalten. So das letzte Quäntchen, die letzte Entscheidung. Oder vertraue ich darauf, dass mein Leben am besten in seiner Hand aufgehoben ist, in der Hand Gottes. Und auch da kommt dann natürlich wieder diese Frage, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Das ist eine Antwort, die nehme ich dir nicht ab. Die musst du selber geben. Bist du bereit, einen solchen Preis zu bezahlen? Ein Zitat dazu. Christentum ist nicht die Religion menschlicher Beliebigkeit, Sie ist nicht der Glaube, der mit der Taufe erworben wird und dann keine weiteren Konsequenzen hat. Ganz im Gegenteil, man verliert etwas, man verliert einen Teil seiner eigenen Wünsche und Vorstellungen. Man verliert auch einen Teil der sozialen Bindungen, wenn die Inhalte des Glaubens gelebt werden. Jesus fordert uns heraus, heraus zu einer Entscheidung. Er stellt uns vor ein Entweder-Oder. Also Jesus sagt nicht, das ist alles richtig und jeder nach seiner Fasson. Und da redet bitte keiner dem anderen rein. Heute stehen Unverbindlichkeit, Beliebigkeit, Flexibilität ganz hoch im Kurs. Entscheidende Fragen heute heißen so ähnlich wie, was bringt es mir? Oder was macht am meisten Spaß? Aber wirkliche Entscheidungen, so wie die hier, die sind unbequem. Zu sagen, da muss ich mich ja festlegen. Und es funktioniert nicht so, wie manche so abzählen bei den Knöpfen, beim Hemd. So, sie liebt mich nicht. Ich könnte ja sagen, ich bin Christ, ich bin nicht Christ, ich bin Christ, ich bin nicht Christ, je nachdem, was für eine Frage das ist. Also da halte ich mich dran und da halte ich mich nicht dran. Da halte ich mich dran und das passt mir wiederum nicht, also bin ich hier raus. Nein, wenn ich das Ganze zusammennehme, was verspricht uns Jesus? Jesus verspricht nicht, dass jeder, der ihm nachfolgt, mit ihm leben will, dass er überall Einigkeit, Friede und Freude erlebt. Verspricht Jesus nicht. Er verspricht auch nicht, dass es ohne Leid abgeht. Dass wir aus allen Schwierigkeiten herausgenommen sind. Nein, aber er verspricht ein Leben, bei dem er dabei ist, an jedem Tag. Und dass er auch deinem Glauben, deinem Vertrauen genug Kraft und Stärke und Schärfe gibt, ein Leben mit Gott, das echt ist, das ansteckend sein kann. Aber das wird es nur, wo wir Profil zeigen. Deine Entscheidung. Und ich schließe mit, ich singe es jetzt nicht, aber mit einem alten Lied, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, das kenne ich aus meinen Jugendkreiszeiten. Auf Englisch, I have decided to follow Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Positionierung. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Und dann von Anton Schulte übersetzt, heißt es in der dritten Strophe, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Es kann Orientierungspunkt sein, es kann aber auch das Schwere sein. Und auch hier die Antwort, niemals zurück. Niemals zurück. Also, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Hinweis auf nächsten Sonntag. Zur Vorbereitung. Und ich sage das nochmal, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir auch in einem Gottesdienst ins Gespräch kommen können über solche Texte, über eure Erfahrungen, über eure Fragen. Ich wünsche mir so etwas, ich bin fast geneigt zu sagen, wir stellen hier einen Stuhl hin und ihr setzt den Pastor auf den heißen Stuhl und sagt, du hast eine Minute Zeit, ich habe eine Frage vorbereitet. Vielleicht machen wir das irgendwann, dass wir dann Zettel ausgeben, die ihr ausfüllen könnt. Wo er dann sagt, so während des Hörens, ich habe da eine Frage. Und dann muss der Pastor ran und hat eine Minute Zeit für diese eine Frage und noch eine Frage. Und dann ist der Gottesdienstleiter gefragt, das zu sortieren und zu sagen, ich habe da mal was aus der Menge herausgefiltert. Ich weiß nicht, ob ihr euch traut. Ich traue mich schon. Ich weiß zwar nicht, auf was ich mich einlasse, ich habe keinen blassen Schimmer, ich habe keine Erfahrungswerte. Aber das wäre etwas Tolles, wo wir vielleicht auch merken, das könnte lebendiger werden und könnte uns gemeinsam herausfordern. Nicht nur Zuhörer sein, Haken hinter, Amen, raus, Kaffee trinken und endlich Sonne genießen und Freiheit, sondern Leben, miteinander gestalten, herausfordern. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du damals solche klaren Worte gefunden hast, die mir so gegen den Strich gehen, die ich eigentlich ganz, ganz schwer nur verdauen kann. Und wo ich genau weiß, da haben auch viele andere schwer dran zu schlucken, weil es eben wirklich quer durch Familien und Ehen geht. Und ich bitte dich um Kraft und Eindeutigkeit und Mut, das auch auszuhalten. Und ich bitte dich ebenso um dieses Wunder auch, dass du Ehepartner, dass du Kinder und Eltern und Großeltern überzeugst, dass sie in Berührung mit dir kommen und dass sie dann selber merken, da ist was dahinter, da lebt jemand mit dir und dass du Leben schenkst für Zeit und Ewigkeit. Du bist Herr, du bist Retter und du hast doch in allem den Frieden geschaffen zwischen deinem Vater und uns. Dafür sei dir unendlich Dank. Wir bitten dich, segne du uns. Amen.